Sie hören Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.
Die Uni Basel macht wieder mit einer Erfindung von sich reden, die Millionen Patientinnen und Patienten weltweit helfen könnte. Es geht um die Frage, ob Medikamente Bakterien auch wirklich abtöten können. Um Behandlungserfolge besser vorherzusagen, haben Forschende um PD Dr. Lukas Böck vom Departement Biomedizin der Universität Basel und des Universitätsspitals Basels eine neue Methode entwickelt. Herr Böck ist jetzt bei uns im Podcast Uniball. Mein Name ist Claude Bühler. Herr Böck, ich grüße Sie. In Ihrer Medienmitteilung lese ich, antibiotikaresistente Keime gehören zu den Gesundheitsproblemen, den großen Gesundheitsproblemen unserer Zeit. Wie ist denn da der Stand? Wie oft trifft es dazu, dass Keime mit Antibiotika nur mehr unzureichend behandelt werden können?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, es ist so, dass Infekte mit antibiotikaresistenten Keimen, also wir sprechen hier von Bakterien, wirklich ein zunehmendes Problem sind. Also zum einen wissen wir, dass es jetzt mehr antibiotikaresistente Infekte gibt als je zuvor. Es sind über 1 Million Leute, die wahrscheinlich direkt durch Antibiotikaresistenzen jedes Jahr sterben. Und wir gehen davon aus, dass das in den nächsten Jahren zunimmt, diese Zahl.
Und welche Keime und Krankheiten betrifft das zur Hauptsache?
Das kann praktisch sehr, sehr viele Bakterien betreffen und auch sehr, sehr viele unterschiedliche Infekte. Natürlich die Infekte, die häufig sind, das sind zum Beispiel pulmonale Infekte wie Lungenentzündungen, Harnwegsinfekte, Bauchinfekte, die sind vornehmlich betroffen, aber es können auch durchaus andere Hautinfekte oder andere Infekte sein. Ja.
Woran liegt das?
Ja, es sind ja Bakterien selbst sind auch Lebewesen und diese Lebewesen adaptieren sich auch unserem Verhalten gegenüber. Also das heißt, umso mehr Antibiotika wir einsetzen, umso mehr sind die Keime oder die Bakterien, die resistent gegenüber den Medikamenten sind, im Vorteil. Und die Bakterien schaffen es, sich besser zu vermehren und wir nennen das in der Selektion sind sie mehr oder weniger bevorzugt.
Also sie wappnen sich?
Prinzipiell muss man ja sagen, Antibiotikaresistenzen gibt es schon wahrscheinlich solange es Bakterien gibt. Aha. Also lange bevor es uns gegeben hat, haben Bakterien und dann später auch andere Organismen mehr oder weniger um Nischen gekämpft. Und sie haben zum einen, da gibt's unterschiedliche Methoden, sie haben auch so eine Art Lanzen, wo sie andere Bakterien abtöten. Dann haben sie eben auch Substanzen, die sie sezernieren und das sind in der Art Antibiotika oder die sie verwenden, um sich selbst einen Vorteil zu schaffen und um in der Nische sich zu behaupten. Und was wir jetzt im Prinzip machen, ist nicht, wir erfinden nicht, oder es ist nicht, seitdem wir Antibiotika haben, dass es jetzt Resistenzen gibt, sondern die Resistenzen gibt es zum Teil schon sehr, sehr lange und wir selektionieren jetzt für die entsprechenden Resistenzen, weil wir zum Beispiel im Krankenhaus oder auch in der Veterinärmedizin Antibiotika verwenden und das in einem Teil in sehr, sehr großen Rahmen. Und das führt eben dazu, dass diese Bakterien, die solche Mechanismen haben, um zu bestehen, trotz Antibiotikagabe bevorzugt sind. Und das ist das Problem, dass diese Keime einfach häufiger werden.
Und was ist dann die konkrete Auswirkung in der Praxis? Also ich liege im Spital, man behandelt mich und es nützt nichts.
sagen wir so, es gibt Keime, die wir kaum oder gar nicht behandeln können. Es gibt wirklich Bakterien, das ist bei uns glücklicherweise noch nicht so häufig der Fall, wo wir keine Antibiotika haben, die wirken. Und das ist natürlich unglaublich problematisch, weil da sind wir dann plötzlich in einer Phase, oder kann man sich zurückdenken, wie vor 100 Jahren, wo es keine Antibiotika gegeben hat, wo plötzlich kleine Hautläsionen oder wo auch zum Beispiel eine Geburt nicht mehr so sicher ist wie mit Antibiotika oder wenn man denkt dann an chirurgische Eingriffe. Also wir können uns ja einen chirurgischen Eingriff gar nicht vorstellen, ohne dass wir, wenn es dann zu einem Infekt kommt, effiziente Antibiotika zur Verfügung haben, die dann in diesem Falle dann den Infekt behandeln. Oder auch andere medizinische Eingriffe, sei es jetzt bei Krebstherapien, sei es antientzündliche Behandlungen oder Organtransplantationen. Das ist eigentlich alles nur möglich mit effektiven Antibiotika. Und die sind jetzt zu einem gewissen Teil, oder wir wissen eben, dass es die Infektionen gibt, die wir kaum oder gar nicht behandeln können. Was wir jetzt aber schon viel mehr haben, sind Keime, die jetzt nicht auf alles resistent sind, aber die auf einzelne Antibiotika resistent sind. Und das ist schon ein bisschen auch unser klinischer Alltag. Und das heißt zum Beispiel, dass wir dann von unserer ersten Wahl auf die zweite oder dritte Wahl wechseln müssen.
Ja.
Und auch das kann schon einen Einfluss haben, weil diese Therapie vielleicht nicht mehr so effizient ist oder weil die Nebenwirkungen höher sind. Und dann gibt es noch einen anderen Teil, ist, wenn Patienten zum Beispiel zu uns kommen in einer Notfallsituation, wir geben die Standardtherapie und dann kommen wir erst verzögert drauf, dass die Standardtherapie nicht funktioniert, weil das Bakterium eben resistent ist und wir dann schon eine effiziente Therapie verwenden, aber eben verzögert. Und das alles führt eben auch jetzt schon, auch wenn das Bakterium nicht vollständig resistent ist auf alles, was wir haben, führt aber auch jetzt schon eben dazu, dass die Medizin oder dass die Antibiotikatherapien aufgrund der Resistenzen weniger effizient sind.
Und nimm das zu, und was sind dann die Alternativen?
Sagen wir so, ja, umso mehr Antibiotika wir verwenden und wenn uns mehr oder weniger nichts Neues einfällt oder wenn wir nicht mit neuen Antibiotika kommen, dann stehen wir vor dem Problem, dass wir zunehmend die Infekte schwerer und dann im Endeffekt bei manchen Infekten eben gar nicht mehr behandeln können. Und die Strategie, die wir haben und die wir auch in der Vergangenheit hatten, aber die aktuell nicht so funktioniert, ist, dass wir mit neuen Antibiotika, und das können auch jetzt andere Strategien sein, wo wir jetzt nicht mehr nur direkt das Bakterium angreifen, oder es kann auch sein, dass wir Therapien oder wir versuchen, Therapien zu entwickeln, die den Wirt, also den Menschen, in dem Sinne verbessern, dass man die Infekte besser bekämpfen kann, oder es gibt auch Methoden, um jetzt mit Viren, also die heißen Bakteriophagen, dass wir das bekämpfen können. Es gibt da mehrere Strategien, aber im Endeffekt müssen wir einfach schneller sein mit neuen Therapien, als die Bakterien neue Resistenzen entwickeln.
Und haben wir diese Strategien, diese neuen Mittel bereits zur Verfügung? Weil Sie schreiben ja in Ihrem Medientext vor allem bei Tuberkulose und anderen komplexen Infektionen, deren Behandlung viele Monate dauert, ist es entscheidend, Medikamente zu wählen, die die Bakterien tatsächlich restlos abtöten.
Ja, jetzt sprechen wir aktuell von Resistenz. Und, und unter Resistenz verstehen wir, dass das Bakterium in Anwesenheit von dem Antibiotikum weiter wachsen kann. Und das ist im Prinzip die perfekte Anpassung von einem Bakterium an die Umwelt, an das Antibiotikum.
Ja.
Und da haben wir aktuell unzureichend neue Methoden oder neue Antibiotika oder Therapien, um das aufzuhalten. Aber was eben ein zweiter wichtiger Punkt ist, der indirekt eben auch mit der Resistenzentstehung zu tun hat, und das ist was, was wir in unserer Forschung oder in unserem Projekt untersucht haben, ist das Abtöten von Bakterien.
Jetzt kommen wir eben zu Ihrer Methode. Sie schreiben, bisherige Labortests erfassen nur, ob ein Medikament Bakterien in ihrem Wachstum stoppt, jedoch nicht, ob sie dabei wirklich sterben. Wieso ist das so?
Ja, das ist so nicht 100% richtig. Also die klassischen Tests, die wir verwenden, um zu sagen, ob ein Bakterium jetzt resistent oder sensibel ist, die testen Wachstum oder eben kein Wachstum. Und im Falle von Wachstum sind sie resistent und sonst von keinem Wachstum nennen wir sie sensibel. Es gibt schon Methoden, auch jetzt, die schon seit sehr, sehr vielen Jahren verwendet werden, die auch das Abtöten testen. Die sind aber sehr, sehr zeitaufwendig und haben uns bis jetzt auch nicht wahnsinnig viel geholfen, um jetzt zum Beispiel bei einzelnen Patienten eine Therapie anzupassen. Mhm. Und das sind wir jetzt angegangen. Und das, denken wir, ist jetzt nicht unter Umständen für alle Infekte wichtig, aber eben für komplexe Infektionen.
Mhm. Und wie funktioniert Ihre Methode?
Also bei unserer Methode wollten wir eigentlich mehrere Sachen angehen. Zum einen haben wir eben gewusst oder gesehen, dass die alte Methode sehr, sehr zeitaufwendig und deshalb auch kostenintensiv ist. Also wir wollten eine Methode, mit der wir sehr, sehr viele unterschiedliche Bakterien, Antibiotika, was auch immer, sehr, sehr schnell testen. Und zum Zweiten wollten wir auch eine sehr hochauflösende Methode, wo wir im optimalen Fall jetzt nicht nur die ganze, wir sagen, der Population dazu, das heißt Millionen von Bakterien ansehen und dann schauen, was jetzt im Schnitt das Verhalten von den Bakterien ist, sondern wir wollten eigentlich auf jedes einzelne Bakterium gehen und sehen, wie sich das verhält, weil wir auch wissen, dass sich nicht unbedingt, auch wenn sie genetisch ident sind, die Bakterien auch ident verhalten.
Was heißt ident?
Also ident heißt, dass manche Bakterien zum Beispiel können unter Umständen relativ früh sterben, aber wir wissen auch, dass wenn wir mit sehr, sehr hohen Antibiotikakonzentrationen behandeln, die im Normalfall effizient sind, wissen wir, dass oft einzelne Bakterien überleben. Mhm. Und da hat natürlich eine Methode, die ganze Population untersucht, Limitationen, und mit Methoden, wo wir wirklich auf einzelne Bakterien schauen, können wir dann auch wirklich solche, wir nennen die Subpopulationen, ansehen, die sich anders verhalten.
Und wie funktioniert das konkret? Also was tun Sie?
Also unser Test ist eigentlich relativ einfach von der Idee zumindest. Also wir nehmen Bakterien, die verteilen wir dann in so Platten, die sehr, sehr viele kleine Gefäße haben. So in unserem Fall sind das über 1000 so kleine Gefäße auf einer Platte. Dann bringen wir die Bakterien am Boden, immobilisieren die und geben dann Antibiotika hinzu. Und sobald wir das aufgesetzt haben, beginnen wir mit einem Mikroskop Bilder zu machen. Also wir gehen da die ganze Platte durch, machen dann 10.000 Bilder, und wenn wir fertig sind mit der Platte, fangen wir wieder von vorne an.
Also ich verstehe das recht, Sie entnehmen dem Körper irgendwelche Stofflichkeit und legen das auf eine Platte und dann schauen Sie mit dem Mikroskop drauf. Ist es richtig?
Genau, so groß und ganz. Also zuerst bekommen wir vom Patienten die Proben, dann kultivieren wir die, dass wir mehrere Bakterien haben. Und sobald wir mehrere Bakterien haben, dann geben wir diese Bakterien in unsere Plattform und machen dann im Prinzip tausende Videos von Millionen von Bakterien und verfolgen dann wirklich jedes einzelne Bakterium über mehrere Tage.
Das klingt nach unglaublichem Aufwand, Also, weil ja, eben, filmen, jedes einzelne Bakterium über mehrere Tage beobachten, ob und wie schnell ein Medikament es tatsächlich abtötet. Wie viel Arbeit macht das?
Ja, für uns das Ganze aufzusetzen, war sehr viel Arbeit. Aber wir haben mit der Methode sehr viel automatisiert. Also wir nehmen da so kleine, in der Art Roboter, die das Ganze pipettieren und dann auch das Mikroskop. Das, sobald wir das aufgesetzt haben, arbeitet das selbstständig. Also das Mikroskop arbeitet dann zum Beispiel für Tuberkulose 7 Tage lang, macht das circa 1 Million Bilder. Und dann geht das direkt in eine Facility, wo dann wirklich das automatisch analysiert wird. Und das war auch sehr viel Arbeit, das aufzusetzen. Aber jetzt, wo das aufgesetzt ist, läuft das alles automatisch. Also es sind sehr, sehr viele Daten. Das sind viele Terabytes an Bildern, die dann aber automatisch analysiert werden. Also aktuell ist ein solches Experiment für uns, auch wenn wir da mehrere hundert unterschiedliche Bakterien oder Antibiotika oder Kombinationen testen, ist wenige Stunden Arbeit.
Ist das jetzt weniger Arbeit, weniger Aufwand für Sie als die bisherige Methode?
Also man muss sagen, die bisherige Methode wäre in dem Ansatz, also was wir gemacht haben, wir haben zehntausende Konditionen getestet.
Was sind Konditionen?
Also, Entschuldigung. Das sind eben, wenn man Antibiotika wechselt, wenn man von unterschiedlichen Patienten unterschiedliche Bakterien verwendet, dann sprechen wir von unterschiedlichen Konditionen. Aber im Prinzip können wir alles wechseln. Das kann sein, dass das Medium ist, das Bakterium, das Antibiotikum. Und da haben wir zigtausende getestet. Also das heißt, mit der herkömmlichen Methode würde ich davon ausgehen, dass wir in 20 Jahren noch nicht fertig sind.
Worin besteht denn der ganz konkrete Vorteil Ihrer neuen Methode?
Also ich glaube, es gibt mehrere Vorteile. Also den einen Vorteil habe ich schon angesprochen, den haben wir jetzt in unserer Arbeit noch gar nicht so, auf den sind wir noch gar nicht so eingegangen. Das ist der, dass wir wirklich auf Einzelzellebene die Bakterien ansehen. Und ich glaube, das hat, sei es jetzt für biologische Fragen, sei es jetzt für auch, um herauszufinden, wie Antibiotika wirken oder eben auch nicht wirken, ist das für die Zukunft noch eine Methode, die, glaube ich, sehr, sehr weiterhelfen kann. Mhm. Aber wie gesagt, das war noch gar nicht so unser Fokus, das wird es in Zukunft sein. Aber ich glaube, von dem jetzigen, der Hauptpunkt, was wir gefunden haben, ist, dass wir wirklich mit der Methode, zusätzlich zu der traditionellen Methode, vorhersagen können, ob jetzt eine Antibiotika-Kombination, zum Beispiel, da haben wir mehrere Kombinationen, wo man mehrere Antibiotika kombiniert, in Tuberkulose getestet und sagen können, ob das in Mäusen, aber auch eben in Patienten funktioniert. Auf der anderen Seite haben wir nicht nur unterschiedliche jetzt Medikamente angesehen, sondern wir haben auch dann die gleichen Medikamente, aber bei unterschiedlichen Stämmen von Patienten getestet. Und wir haben dann sagen können, okay, der Stamm ist leichter zu therapieren als der andere Bakterienstamm und haben dann auch wieder weiterverfolgen können und haben gesehen, dass das der Genetik von den Bakterien zugrunde liegt. Mhm. Aber wichtig ist hier, dass das ist nicht Resistenz, das ist ein anderer Mechanismus. Wir nennen das Toleranz, der unabhängig eben auch entscheidet, ob eine Therapie funktioniert oder eben nicht.
Also Ihre Methode dient in dem Sinne als Vorhersageinstrument auch?
Ja, also natürlich, das hört sich vielleicht für Sie jetzt nicht so wahnsinnig spannend an, ja, weil einfach vorhersagen, ob das funktioniert oder nicht, aber für uns ist es unglaublich wichtig.
Ja.
Weil, wenn wir vorhersagen können, ob das eben die Therapie funktioniert oder auch nicht, können wir dann sagen, okay, wenn wir eine Therapie haben, die nicht funktionieren würde, erlaubt uns das dann auf eine andere Therapie zu wechseln.
Ja.
Und genau das Gleiche bei der Medikamentenentwicklung. Wenn wir ein Medikament entwickeln und sagen können, okay, das, die Kombination oder die, das Antibiotikum, das sieht jetzt zwar sehr gut aus und wirkt in sehr, sehr geringen Konzentrationen, aber mit dem zusätzlichen Test können wir sagen, jetzt unabhängig von Wachstum, dass es jetzt zum Beispiel wenig Effekt jetzt auf die Sterilisation von Tuberkulose hat, können wir sagen, okay, obwohl das Antibiotikum vielleicht sogar in sehr niedrigen Mengen das Wachstum inhibiert, vielleicht ist es trotzdem nicht das Beste. Mhm. Und mit dem können wir dann, hoffen wir, dass man viel, viel besser steuern kann, welche Antibiotika wir weiter dann verfolgen in der Medikamentenentwicklung und dann auch für klinische Studien, um zum einen dann erfolgreicher zu sein, aber das kann auch helfen, dann um die Studien risikoärmer zu machen und dann um Kosten zu sparen.
Mhm. Kann diese Methode mit der üblichen Ausstattung eines Spitals und dem üblichen Aufwand überhaupt im Alltag angewendet werden?
Ja, so weit sind wir aktuell noch nicht und das wäre jetzt, glaube ich, auch gar nicht so sinnvoll. Also die nächste Stufe, wenn wir jetzt sagen, okay, wir können jetzt das vorhersagen und wir könnten, das Ziel ist es dann auch, die Therapien anhand von dem Maß zu optimieren, dann wäre der nächste Schritt, dass man wirklich sagt, okay, man plant klinische Studien und schaut auch, ob wir das wirklich genauso umsetzen können. Weil wir haben das jetzt, wir sagen, retrospektiv, wir haben Daten gehabt mit zum einen in Mäusen, zum anderen in Patienten, wo wir gewusst haben, okay, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert. Und dann haben wir so eben mit vergangenen Daten sagen können, okay, unsere Methode hat das in der Vergangenheit vorausgesagt. Aber im Prinzip wollen wir ja das auch, dass wir das jetzt die Therapie so ändern und dass die dann besser ist. Und das haben wir noch nicht gezeigt, aber das wäre jetzt bezüglich Patienten der nächste Schritt, dass wir wirklich eine Therapie verbessern.
Ja, aber dann planen Sie Ihre Methode auch irgendwie zu standardisieren, so dass sie weiter verbreitet werden kann?
Ich glaube, was wir planen, sind im Prinzip zwei Schritte. Das eine ist wirklich mit der Methode versuchen, Therapien zu steuern. Mhm. Und dann muss die Methode reproduzierbar sein, relativ leicht anwendbar. Aber natürlich, das ist jetzt nicht eine Methode, die man so schnell, wo ich ein Mikroskop nehme, dann in ein Spital gehe und dann übermorgen ist das etabliert. Das ist nicht der Fall.
Ja.
Und darum denken wir auch an eine zweite Strategie. Und die zweite Strategie wäre wirklich, dass wir mit Hilfe unserer Methode wirklich rausfinden, was ist wirklich die genetische Grundlage, dass sich Bakterien so und so verhalten. Was ist die genetische Grundlage dafür, dass manche Bakterien schnell abgetötet werden und andere Bakterien eben langsamer? Und sobald wir das herausgefunden haben, können wir eigentlich herkömmliche Methoden verwenden, molekularbiologische Methoden, die schon in der Art am Markt sind, eben halt nur für andere genetische Abschnitte und dann mittels der molekularbiologischen Methoden vorhersagen, wie sich das Bakterium verhält, ohne das Bakterium selbst jetzt auf das Abtöten zu untersuchen. Und das wäre was wir innerhalb kürzester Zeit eigentlich weltweit etablieren könnten. Weil gerade die Bakterien, sei es jetzt Tuberkulose oder das andere Bakterium, das heißt Mycobacterium abscessus, das wird zumindest in den westlichen Ländern wird das sehr häufig sowieso schon sequenziert. Und da haben wir im Prinzip die ganze Information, nur wir verstehen sie einfach noch sehr schlecht. Aber wenn wir eben rausfinden würden, die genetische Grundlage hierfür ist, dann hätten wir das eigentlich relativ schnell schon abgedeckt.
Wie sind Sie auf Ihre Methode gekommen? War das mal einfach so ein Einfall oder gab es da verschiedene Inputs aus verschiedenen Personen? Wie war das?
Ja, sagen wir so, was ich zumindest wollte, und das haben ja sehr viele Leute, haben wir schon seit Jahren, wird behauptet, und es macht ja auch sehr viel Sinn, dass eben die Toleranz, das Abtöten sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Es gibt aber erstaunlich wenig Daten dafür, dass das wirklich der Fall ist. Also es macht, in der Theorie macht das sehr, sehr viel Sinn, aber die Daten, dass das wirklich, dass die Klinik und das Ansprechen auf die Therapie beeinflusst, gibt es sehr, sehr wenig bis keine. Und ich glaube, da war unseres eines der ersten großen Projekte, die das wirklich zeigt. Und ich wollte wirklich eine Methode, wo wir in größeren Maßstab im Prinzip das untersuchen konnten. Und ich habe davor schon mit Mikroskopie und gerade mit Mikroskopie jetzt so im höheren Maßstab, so mit automatisierter Mikroskopie gearbeitet. Und das hat sich in sehr, sehr vielen Gebieten hat sich jetzt etabliert, dass man eben mit Mikroskopie zum einen tiefer in die Biologie gehen kann, aber ich glaube auch für klinische Fragestellungen oder für die Entwicklung von Medikamenten wird das immer interessanter.
Sie haben die Methode im Fachjournal Nature Microbiology veröffentlicht. Was war denn das Echo?
Ja, wir haben da relativ lange dran gearbeitet und wir haben schon an Konferenzen davor, haben wir schon einiges an Feedback bekommen. Und ich glaube, einige Kollegen waren schon bei den Konferenzen sehr, sehr überrascht. Zum einen von dem Ausmaß, was die Methode kann. Natürlich gibt es da auch einzelne Limitationen. Und das hat es eigentlich auch jetzt wieder gespiegelt nach der Veröffentlichung, wo wir von einigen Kollegen oder in dem Gebiet einiges bereits gehört haben, aber auch wirklich von anderen Leuten, die auf dem Gebiet interessiert sind und denen bewusst ist, dass es da natürlich einen Bedarf gibt und dass sich da was ändern muss, um eben Infekte besser zu behandeln, auch vor allem multiresistente Keime.
Also ich stelle mir jetzt vor, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in China, in den USA eben ihre Idee aufnehmen, von da aus vielleicht weiterforschen. Was bleibt für Sie da zurück? Okay, ich habe es erfunden, ich habe es entdeckt. Oder gibt es irgendwie eine Möglichkeit, auch Teile davon zu patentieren? Was bleibt für Sie? Oder ist das jetzt einfach allgemeingut?
Ja, ich muss sagen, die Frage, die stelle ich mir gar nicht so. Und ich finde es ja unglaublich toll, wenn da jetzt jemand in China sagt, er möchte mit der Methode weitermachen, dann soll er mir bitte schreiben und ich werde ihm helfen, dass das möglichst gut geht. Ja. Und deswegen veröffentlichen wir das ja auch. Und es geht mir darum, dass wir wirklich Wissenschaft, Medizin, was auch immer, dass wir was verändern können. Und wenn wir auf dem Wege was verändern können, dann bin ich da sehr froh darüber. Und was uns selbst betrifft, dass wir weiter innovativ bleiben und so, es ist ja nicht unsere Idee, dass wir da jetzt das entwickelt haben und die nächsten 10 Jahre nichts anderes machen, sondern wir versuchen ja auch nicht jetzt nur oder da den nächsten Schritt zu überlegen, sondern eher eigentlich schon den übernächsten Schritt. Mhm. Wo können wir hin und wie können wir das Feld weiter verändern, was dann wirklich auch einen großen Wert hat. Natürlich weiß man das am Anfang nie. Und wir haben auch in dem Projekt, muss ich sagen, dass das dann so funktioniert hat, haben wir durchaus sehr viel Glück gehabt. Und das haben wir vieles, wie es jetzt gekommen ist, haben wir am Anfang nicht gewusst, ob das so funktioniert, ob das wirklich zusätzliche, relevante Informationen liefert. Das können wir jetzt sagen. Aber davor war das nicht der Fall. Und natürlich gibt es auch vieles, was in Zukunft noch beantwortet werden muss, was ich Ihnen auch jetzt noch nicht beantworten kann.
Aber was könnten denn jetzt die nächsten Schritte sein, damit das in den Alltag kommt, damit das in die Industrie kommt, damit das in die Anwendung kommt?
Ja, zum einen habe ich das schon kurz erwähnt, ist, glaube ich, der nächste Schritt von der Klinik wären klinische Studien, ja, dass wir zeigen können, dass, dass eine so eine Selektion zusätzlich zu der klassischen Methode relevant, hilfreich ist und im Endeffekt das Therapieansprechen verbessert. Zum anderen arbeiten wir auch schon, auch hier in Basel, mit Firmen zusammen, um das wirklich zu integrieren, auch als einen Bestandteil, um eben so Entscheidungen zu treffen, welche Antibiotika sollte man weiterentwickeln, welche Kombinationen sind besonders potent und solche Fragen. Ich glaube, da wird sich eben zeigen, auch mittels Erfolg, wie gut funktioniert das. Das ist jetzt so ein bisschen, wir haben das eben, wie gesagt, retrospektiv gezeigt, aber jetzt sollten wir es auf beiden Armen, sei es Klinik oder Medikamentenentwicklung, dann wirklich auch umsetzen und so zeigen, dass das funktioniert.
Antibiotika, Stichwort. Also in Ihrem Text heißt es, ein besseres Verständnis der zugrunde liegenden Genetik könnte zukünftig sogar noch einfachere und schnellere Tests auf Antibiotikatoleranz ermöglichen. Wo stehen wir da?
Genau, da haben wir eben für ein Bakterium, wo es unglaublich schwierig ist, das war auch ein bisschen so ein Bakterium, wo wir einen Großteil der Fälle wirklich versagen. Also da behandeln wir zum Teil jahrelang und wir bekommen das Bakterium nicht weg. Und das ist auch ein Bakterium, da können wir einfach fast nur gewinnen. Das ist Mycobacterium abscessus. Und da haben wir schon so einen Mechanismus, in dem wir sehr viele Bakterien von mehreren hundert Patienten gesammelt haben und analysiert haben und dann die auch alle sequenziert haben, haben wir dann schon einzelne Mechanismen gefunden, die dafür verantwortlich sind, wie schnell eben das Bakterium abgetötet wird. Also bislang hat man auch vor allem gedacht, dass vor allem wirklich das Antibiotikum ist, was jetzt das Bakterium abtötet oder nicht. Und wir zeigen da ganz klar, es ist nicht nur das Antibiotikum, sondern es ist auch das Bakterium selbst. Und eben wenn wir dann eben wirklich in größerer Genauigkeit, jetzt haben wir nur einen Mechanismus beschrieben, aber das Problem ist, es ist relativ schwierig, weil es sehr viele Mechanismen gibt und wir müssen wirklich einen Großteil der Mechanismen verstehen, dass wir dann anhand der Genetik sagen können, okay, wenn das Gen so und so aussieht, dann ist es tolerant oder eben nicht. Und mit so einem besseren Verständnis können wir dann anhand der Genetik das hoffentlich vorhersagen.
Jetzt mal als Laie ganz grundsätzlich gefragt, rennen wir da nicht ewig der Natur hinterdrein? Also die Natur entwickelt immer wie speziellere, differenzierte Fälle und wir versuchen jeweils immer diese neu auftauchenden Probleme irgendwie zu bewältigen.
Ja, ich glaube, natürlich, die Natur entwickelt sich, es gibt eine Evolution und die Bakterien verändern sich und passen sich auf unser Handeln, auf unsere Therapien an. Aber ich glaube nicht, dass wir immer hinten nachlaufen. Und es war so, wie wir vor gut 50 Jahren, wie wir plötzlich sehr viele Antibiotika hatten wir nicht so ein großes Problem. Das Problem ist erst entstanden, wie die Entwicklung einfach nicht mehr Schritt halten konnte mit der Evolution von den Bakterien. Und ich glaube, wir haben ja eigentlich, oder ich glaube, wir können das neue Antibiotika, potente Antibiotika entwickeln. Es braucht einfach Innovation und es braucht politischen Willen. Und von dem ist glaube ich, jetzt aktuell nicht genügend da, dass wir mit dem Schritt halten. Und das sind eben jetzt die Konsequenzen, die wir haben, ist, dass wir in der Therapie aktuell in der Lage sind, nicht mehr in der Lage sind, die so, wie wir es gerne hätten, oft zu behandeln.
Ich lasse das mal so stehen. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf chronischen Atemwegsinfektionen, die oft schwer zu behandeln und manchmal sogar unheilbar sind. Wieso konzentrieren Sie sich darauf? Wieso interessiert Sie das besonders?
Ja, das war ein bisschen Zufall. Also ich wollte im Studium, habe ich eigentlich vorgehabt, mal Infektiologe zu werden, aber dann muss ich sagen, dann hat mich doch auch die Physiologie sehr interessiert und die ist sehr nahe an Lungenerkrankungen, habe mich dann entschieden, doch Pneumologe zu werden, aber dann bin ich später durch einen Auslandsaufenthalt bin ich dann wieder in die Infekte gekommen, aber zu diesem Zeitpunkt in die Lungeninfekte, und ich finde, für mich ist die perfekte Kombination aus Lunge und Infekten. Aber ich sehe das auch gar nicht so eng. Wenn jetzt unsere Strategien auch für andere Infekte funktionieren, dann habe ich da überhaupt kein Problem damit. Ganz im Gegenteil, dann werde ich das auch unterstützen. Also mir geht es einfach darum, in unserer Forschung, das können wir Sachen verändern. Und ja, ob das jetzt ein Harnwegsinfekt oder ein Lungeninfekt, natürlich fühle ich mich näher der Lunge und ist das jetzt mein Spezialgebiet, aber es ist durchaus möglich, dass wir Kollaborationen oder dass eben andere Leute dann sehen, ob sie unsere Methode anwenden können in ihrem Gebiet. Und wir haben da auch schon mit jemandem, der jetzt speziell auf sich für Pilzinfektionen interessiert und da weltweit einer wirklich der Top-Wissenschaftler ist, und wir da sie unterstützen, jetzt das auch für Pilze unsere Methode zu etablieren.
Also, inwiefern treffen Sie in Basel eigentlich die idealen Bedingungen für Ihre Forschung an? Also, oder muss man Angst haben, dass Sie irgendwo andernorts bessere Bedingungen antreffen?
Ich habe ja in England, war ich 3 Jahre und war da wirklich so in einem der Top-Institute weltweit, und da waren wir unglaublich verwöhnt, was an Infrastruktur und Methoden. Und ich bin dann nach Basel gekommen und habe mir gedacht, ja, jetzt schaue ich mal. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also es ist absolut nicht schlecht. Also was wir bezüglich wirklich wissenschaftlichen Methoden, wirklich den neuesten Technologien, ich muss sagen, ich habe alles, was ich brauche, und habe das zum Teil wirklich noch schneller als in England bekommen. Und dann haben wir hier noch mehrere Institute, die zum einen unglaublich stark in Infektionsbiologie sind. Das sei zum Beispiel das Biozentrum, dann das Tropeninstitut, dann ein Ableger von der ETH Zürich. Dann haben wir mehrere Firmen, die sich wirklich mit Antibiotikaentwicklung beschäftigen. Das ist fast eine Rarität. Also wir haben mit Roche, Basilea, Bioversus haben wir einige Firmen, und viele Firmen sind rausgegangen oder entwickeln keine Antibiotika mehr, weil es einfach finanziell nicht lukrativ ist. Und dann haben wir zusätzlich noch immer mehr, versuchen wir jetzt wirklich auch das in der Klinik umzusetzen. Und insgesamt muss ich sagen, ich weiß eigentlich nicht, ob es einen besseren Platz für genau diese Forschung in Europa gibt als Basel.
Das wird man im Unirat und in der Basler Politik sehr gerne hören. Das ist ein interessanter Punkt, dass wegen der Antibiotika-Forschung, also wie merken wir das? Es gibt ja auch da bereits so eine Initiative, Pharma für alle, die versucht, irgendwie diese Forschung und diese Produktion von Medikamenten irgendwie wieder aufzuwerten, halt auf staatlicher Basis. Was denken Sie, was wäre notwendig, damit wir da wieder zugange kommen?
Ja, es braucht einfach, mehr oder weniger muss man das Interesse für Firmen schaffen, Antibiotika zu entwickeln. Ja. Und heutzutage ist es einfach so, da kann eine Firma ein tolles Antibiotikum entwickeln, sie kann dann ganzen vorklinischen Studien durchführen, klinische Studien, die zum Teil hunderte Millionen Franken kosten, kann erfolgreich sein. Und dann, weil es eben Antibiotika sind und weil wir Angst davor haben, dass es natürlich umso mehr wir das Medikament verwenden, dann wieder zu Resistenzen kommt, dann heißt es, und das ist auch richtig so, dass wir das Antibiotikum nur in Ausnahmefällen verwenden. Aber dann kann es halt der Fall sein, dass so eine Firma sehr, sehr viel Geld investiert hat und dann in den ersten 2 Jahren bankrott geht, weil weil das Antibiotikum gar nicht gekauft wurde. Also es braucht andere Strategien. Der klassische Markt funktioniert für Antibiotika nicht. Man kann nicht das Antibiotikum verkaufen und sagen, eine Dosis von dem Antibiotikum kostet so und so viel. Und von dem müssen die Firmen dann die ganze Entwicklung mehr oder weniger dann in den nächsten Jahren abzahlen. Das System funktioniert für Antibiotika nicht. Und man ist jetzt am Überlegen, eben ob es neue Strategien, wo man zum Beispiel einfach den Zugang zu Antibiotika bezahlen oder dann den Pharmafirmen mehr oder weniger dann zukommen lässt, dass da finanziell einen Betrag gibt, dass ein gewisses Land einfach den Zugang hat, ganz unabhängig von dem, wie viel das Antibiotikum gebraucht wird. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, das zu entkoppeln, den Antibiotika-Verbrauch mit dem finanziellen, was dann die Pharmafirma mehr oder weniger bekommt für das Antibiotikum.
Besten Dank, Herr Böck, dass Sie da bei uns waren im Unibail-Podcast. Ich möchte Ihnen eine letzte Frage stellen bezüglich Ihrer Forschung und Ihrem Ausblick. Was wäre die beste Schlagzeile, die Sie einerseits für realistisch halten, aber die Sie unbedingt lesen möchten?
Ja, über das haben wir vielleicht gar nicht so gesprochen, aber was nach wie vor ein Riesenproblem ist, ist einfach die Tuberkulose vielleicht oder sicher jetzt nicht in der Schweiz, da gibt es nur relativ wenige Fälle, aber wir behandeln über die letzten 40 Jahre die Tuberkulose, jetzt die sensible Tuberkulose fast gleich. Und links und rechts haben sich im Prinzip alle anderen Gebiete der Medizin haben sich wahnsinnig entwickelt und wir schaffen es nicht. Die Therapie, die ist zwar jetzt von 6 auf 4 Monate reduziert worden, so nicht in der Schweiz, aber ich glaube, wenn wir und da könnten wir mit neueren Methoden, wenn wir es wirklich schaffen, das auf eine 2-monatige oder vielleicht sogar 1-monatige Therapie zu reduzieren oder auch chronische Infekte. Wir können zum Beispiel einen Infekt mit Pseudomonas, der über Jahre mehr oder weniger so einen chronischen Infekt im Patienten verursacht. Wir haben im Prinzip schon aufgegeben, dass wir solche Infekte wegbekommen. Wir versuchen, die Infekte zu kontrollieren, aber wirklich einen Infekt zu eradizieren, das heißt, dass wir den wegbekommen, haben wir fast aufgegeben. Und das wäre, glaube ich, was wir zumindest versuchen anzugehen, dass wir die TB, die Dauer reduzieren und dass wir es nochmal versuchen, wirklich Infekte, die man glaubt, nicht heilen zu können, dass wir zumindest versuchen, dass wir da einen großen Schritt machen. Und natürlich wäre ich auch froh, wenn das wer anderer schafft, dann wäre das auch natürlich sehr toll.
Also ganz herzlichen Dank und wollen wir das Beste hoffen und alles Gute auf Ihrem weiteren Weg.
Vielen Dank.
Sie hören Unibail, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma, wir forschen weiter.